Kritik gestalten. Der Podcast.
Hallo, hier ist Dorothea von den Kritikgestalten und ich sitze hier an einem etwas surrealen Morgen in meiner Küche und bin über Zoom verbunden mit Oleg Zukow und Martin Klöpfer vom Subotnik-Ensemble. Der Morgen ist deswegen surreal, weil A, heute Morgen Karneval beginnt, B, ich Corona habe, aber das Surrealste und Grauenvollste ist eigentlich, dass in der Ukraine Krieg ist und dass Putin da einmarschiert ist. Und Oleg Zukow ist selbst auch in der Ukraine geboren und irgendwie, bevor wir über den Abend Lyrik von Subotnik sprechen, der vom 9. bis 13. März im Freien Werkstatttheater Köln spielt und den ich ganz toll finde, über den wir gleich sprechen werden, möchte ich ehrlich gesagt Oleg Zukow fragen, wie fühlst du dich denn jetzt heute an diesem Kriegsmorgen? Wie geht es deinen Verwandten in der Ukraine, in Odessa?
Naja, also für mich fühlt sich das auch sehr surreal an. Also als Martin vorhin zu Besuch kam, habe ich ihm gerade erzählt, dass ich natürlich, was macht man? Also ich habe halt irgendwie Leute angerufen, die ich erreichen konnte und gefragt, ganz konkret, wie es denen geht. Und dann bist du halt über WhatsApp mit jemandem verbunden. Du hast das Gefühl, diese Person ist irgendwie zwei Häuser weiter. Du hast eine total klare Verbindung. Ja, und du hörst irgendwie, ja, wie die Leute vor Ort nicht wissen, was passiert, unter Schock sind und ja, sich eigentlich jetzt auf das Schlimmste vorbereiten. Und dann, man fragt sich so, was kann man konkret machen? Wie kann man irgendwie helfen oder was kann man tun? Und diese Stimmung ist dazwischen, ja, der Wunsch zu fliehen natürlich oder sich in Sicherheit zu bringen, ganz konkret, sich mit Medikamenten irgendwie zu versorgen und die Frage, die natürlich alle Männer betrifft, ist irgendwie so, bin ich jetzt heute oder morgen vielleicht direkt an der Front? So, und dann, ich meine, ich war jetzt vor einem halben Jahr seit langer Zeit wieder dort und also ich meine, auch Gott sei Dank irgendwie, weil der Kontakt natürlich zu den Leuten präsent ist und also mir hilft das total, mich auch irgendwie auf der anderen Seite zu verordnen, um überhaupt so eine Form von Bezug oder von Realität herzustellen, dass ich weiß, was die gerade tun, dass ich irgendwie weiß, wo sie gerade sich befinden, womit sie sich beschäftigen. So, dass das irgendwie schafft irgendwie so einen Rahmen, was natürlich diesem Gefühl der absoluten, ja, weiß ich nicht, also das Thema war ja schon lange da, aber irgendwie, es hat sich ja in den letzten Wochen immer verstärkt, so eine Mischung aus so einer totalen Wut und auch so einer Fassungslosigkeit, was sich da ja irgendwie, aber die glaube ich auch irgendwie alle Leute ja, also ne, ähnlich empfinden. Und krass finde ich auch so diese ganze Berichterstattung auf der Seite des russischen Fernsehens und diese ganze Propagandamaschinerie, die da läuft. Und ne, ich gucke mir die Nachrichten auch ne, beidsprachig an und das finde ich schon echt, also ich finde bedrohlich, dass wir in zwei Welten Wahrheiten leben und dass diese Welten sich immer weiter voneinander entfernen und dass die Darstellung auf Seiten von russischem Fernsehen sich vehement von der Darstellung, die wir hier im Radio, im Internet nachverfolgen, sich so auseinandergehen und das macht eigentlich die meiste Angst. Also so, dass es einfach gar nicht einen gemeinsamen Nenner gibt, auf den man sich vielleicht berufen könnte, der vielleicht zu einer Entschärfung führen könnte. Das ist das, was die Situation, glaube ich, einfach so unfassbar macht.
Ja. Ich frage noch einmal ganz kurz nach, wegen dieser Parallelwelten. Glaubst du denn, dass diesen Parallelweltentwurf, der sozusagen in den russischen Medien jetzt verbreitet wird, dass dem Russen oder vielleicht auch Ukrainer an der russischen Grenze oder ukrainische Separatisten, sagen wir mal, dass die dem tatsächlich folgen?
Ich glaube, die Menschen sind die letzten 15 Jahre so erzogen worden. Das ist ja nicht etwas, was von heute stattgefunden hat. Das ist ja eine permanente Umerziehung, die auf allen unterschiedlichen Ebenen stattgefunden hat, in der Gesellschaft, in der Schule. Also wenn man die ganze Politik Putins anschaut der letzten Jahre und sein Auftreten, seine ganze Propaganda und sein ganzes Menschenbild, was dahinter steckt. Das ist ja ein Menschenbild, was da irgendwie anerzogen wurde. So. Und das ist ja auf allen gesellschaftlichen Ebenen so. Und dieser absolute Macht der Stärke und dieser Machismus, diese Homophobie. Und das ist ja ein ganzes Szenario, was sich da so abspielt. Wenn die Leute das nicht glauben würden, dann würden sie anerkennen müssen, dass sie in einem totalitären Staat leben, mit einem absoluten wahnsinnigen Präsidenten. Und ich glaube, diese Wahrheit zu akzeptieren, das ist echt hart. Und ich glaube, dass die lieber das glauben, was die Leute im Fernsehen sagen, ganz ehrlich. Also.
Ja, wer weiß, wohin uns das alles noch führen wird und ob es nicht doch am Ende zu viel ist und ob das nicht letztlich ab Putin doch in den Abgrund führt, weil er das wahrscheinlich nicht durchziehen kann. Aber was weiß ich schon, du weißt auf jeden Fall mehr als ich und als wir, Oleg. Und ja, es ist auf jeden Fall unbegreiflich oder unfassbar und es fühlt sich ganz, ganz schlimm an. Ich möchte jetzt trotzdem überleiten zu Lyrix, eurer Arbeit, die schon vor einigen Wochen Premiere hatte in Mülheim an der Ruhr. Da beginnt ja auch der Abend mit einem Gedicht, einem sehr berühmten russischen Gedicht, Das Segel von Lermontow. Und sowohl du, Oleg, als auch der Kollege Cornelius Heiderbrecht, der aufgewachsen ist in Weißrussland, verbindet das eng mit eurer Jugend. Und mich würde total interessieren, wie das zustande kam, dass dieses Gedicht an den Anfang gestellt wird. Aber jetzt vielleicht erstmal zu meiner Rezension, zu meinem Radiobeitrag, den ich damals über eure Premiere gemacht habe. Gedichte auswendig lernen, das ist selten geworden in Schulen und dennoch bleiben sie manchmal fürs Leben. Wie zum Beispiel jenes Gedicht vom einsamen Segel von Michael Lermontow, das schönes Wetter nicht mag, sondern lieber den Sturm sucht. Die Ensemblemitglieder Oleg Zukow und Cornelius Heiderbrecht haben es in der früheren Sowjetunion gelernt. Der eine in Odessa am Schwarzen Meer, der andere in Minsk. Und während Zukow es mit Wildheit und Sehnsucht verbindet, war es für den Musiker Heiderbrecht eher bedrohlich. Und er macht ein ganzes Konzert daraus. Ein wunderschönes, wehmütiges Lied. Dass Gedichte musikalisch sind, tiefe Tropfen im Meer an geschwätziger Banalität, das machen Subotnik an diesem wie aus der Zeit gefallenen Abend immer wieder klar.
Wir waren ruhig, hockten in den alten Autos, drehten am Radio und suchten die Straße nach Süden.
Zum Beispiel beim Gedicht »In den Autos« von Wolf Wondratschek, das so meisterhaft die Sehnsucht nach Aufbruch, Sinn und Veränderung einfängt.
Einige saßen auf dem Berg, um die Sonne auch nachts zu sehen.
Einige verliebten sich, wo doch feststeht, dass ein Leben keine Privatsache darstellt.
Einige träumten von einem Erwachen, das radikaler sein sollte als jede Revolution.
Heiderbrecht inszeniert mit einer Loopmaschine immer wieder Geräuschkonzerte dazu. Stille und Musik. Lärm und plötzliche Pausen, 12 Gedichte werden inszeniert, an rollende Schautafeln geschrieben, in kleinen Szenen gespielt und mit lustigen Einfällen konterkariert. Etwa, wenn das düstere Naturgedicht Manchmal von Hermann Hesse in einem kauzigen, absurd riesigen Blätterkostüm vorgetragen wird. Oder wenn der rebellische Song aus Corona-Zeiten Du musst gar nichts von der Band Die Sterne einfach auch zum Gedicht erklärt wird.
Du musst gar nichts. Du musst gar nichts.
Immer wieder geht es aber auch um die Sehnsucht, woanders zu sein, überhaupt anders zu sein, die so schön in Gedichten kondensiert werden kann. Doch schnell wird der melancholische Schmerz der Poesie von Subotnik zu einer heiteren, fröhlichen Utopie umgedeutet, einem Möglichkeitsraum von Kunst. Am Schluss darf sogar das Publikum Gedankenfetzen äußern, die dann vom Ensemble zu kleinen Instant-Gedichtminiaturen gemacht werden. Ein irgendwie zauberhafter Abend, der ganz leicht die Tiefe feiert. Sogar die anwesenden Schulkinder wirken beeindruckt.
Ich habe heute Morgen auch schon darüber nachgedacht, über dieses Gedicht und überhaupt über diese ganze sowjetische Erziehung, die ich ja auch genossen habe. Ich war bis zu meinem 12. Lebensjahr Pionier oder bis zu meinem 11. Lebensjahr, glaube ich. Oder ich war ein Jahr lang Pionier, aber immerhin habe ich irgendwie so diese ganzen, ja, also diese sowjetische Schulerziehung ja lang genug genossen. Und das Gedicht, das ist ja ein Gedicht aus dem Schulband gewesen, das heißt Das Segel von Lermontow. Das beschreibt ja so ein Segel, was auf dem blauen Wasser schimmert. Und das Segel sehnt sich aber nicht nach dem schönen Wetter, sondern sehnt sich nach Stürmen und nach Fluten, als ob in den Stürmen die Ruhe wäre. Und für mich war das, weil ich ja auch im Meer aufgewachsen bin, immer ein Gedicht, was sich natürlich auch mit meiner eigenen Kindheit, oder das war so ein Gedicht, was natürlich meine Identität geprägt hat, als ich jung war, weil ich dann auch immer mich gefragt habe, wie ist das so, ein Segel zu sein auf dem Wasser, und warum sehnt sich das Segel immer nach den Stürmen? Das heißt, ich bin so auf diese romantische Falle voll reingefallen, könnte man so sagen, und natürlich ist dieses Gedicht aber auch, dadurch, dass es alle aus sich gelernt haben, natürlich ist es auch ein Instrument von, sage ich mal, einer Massenidentität, weil alle haben dieses Gedicht gelernt, alle so haben sich wahrscheinlich mit diesem Segel identifiziert, und da sind ja auch so Mittel, womit ja Volksidentitäten letztendlich geprägt werden. Und wenn Cornelius dann bei unserem Abend auch danach nach mir auf die Bühne kommt und dieselbe Geschichte erzählt und auch erzählt, dass er auch dieses Gedicht in der Schule gelernt hat, auch das war sein Lieblingsgedicht, dann sieht man ja auch, dass es kein sozusagen individuelles Vorgehen war, sondern damit wird halt irgendwie eine Geschichte erzählt, oder damit wird halt auch irgendwie, ja, in dem Fall sowas wie eine sowjetische Identität geschaffen.
Wo Meer und Himmel sich vereinen, erglänzt ein Segel weiß und weit. Was trieb es aus dem Land der Seinen? Was sucht es in der Einsamkeit? Es pfeift der Wind, die Wellen drohen, es knarrt der Mast, das Segel schwebt. Nicht vor dem Glück ist es geflohen, es ist nicht Glück, wonach es strebt. Strahlt auch in Gold der Himmelsbogen und glänzt auch noch so blau das Meer. Das Segel lechzt nach Sturm und Wogen, als ob in Stürmen Ruhe wäre.
Das hat natürlich irgendwie auf der einen Seite was Positives, so diese kollektive Gemeinschaft und so ein kollektiver Raum. Und natürlich hat das jetzt natürlich aber auch, ne, vor dem heutigen Hintergrund hat es auch was total Gefährliches, wenn diese Identität ausgenutzt wird und wenn das Kollektive plötzlich zu einer Waffe wird letztendlich.
Martin, wie seid ihr als Subotnik darauf gekommen, einen Abend über Gedichte zu machen?
Du willst die Wahrheit hören, vermute ich.
Ja, ja.
Es ist eine Produktion gewesen für das Theater Müllermann an der Ruhr, in der sie sich von uns sehr gewünscht haben, dass wir uns annähernd hinwenden dem Schulstoff. Und da gab es dann verschiedene Dinge, die so dann üblicherweise aufs Tapet kommen. Das sind die Theaterstücke, die die Schüler bearbeiten müssen, oder das sind die Romane, die sie in diesem oder jenem Jahr im Abitur lesen. Und alles dies hat uns nicht getaugt. Uns hat das Thema Lyrik, das wir dann aber auch auf der Liste fanden, dein Sohn macht es ja gerade, ne, in der Schule. Das hat uns eigentlich die Freiheit versprochen, die wir uns gewünscht haben für ein Material, mit dem wir umgehen. Wenn du dich dann damit befasst, findest du natürlich wieder ganz eigene Schönheiten darin, die über das reine Vermarktungsargument hinausgehen, sondern die natürlich auch was damit zu tun haben, dass diese gebundene Sprache ja genau diese, zum Beispiel dieses Gemeinschaftsbildende hat. Oder es geht ja bei Gedichten sicher nicht immer nur um Romantik, sondern auch um alle Arten von Gefühlen. Es gibt immer die Möglichkeit, Dinge zu sagen, die sich einfach, das ist ja das, was Kunst wahrscheinlich kann, die Dinge sagen, die man einfach in der Stimme mit dem Sprachlichen sonst verliert. Gedicht ist natürlich Sprache, aber es ist eine besondere Form von Sprache, und es geht halt über das eigentlich Gesagte hinaus, wenn es ein gutes Gedicht ist zumindest.
Zu euch als Gruppe passt es natürlich auch insofern sehr gut, dass ihr als Subotnik ja auch immer mit Cornelius Heidebrecht ja auch immer sehr musikalisch arbeitet. Also all eure Abende, die ich gesehen habe, sind eigentlich auf eine Art Kompositionen auch, in denen die Musik eine unglaublich große Rolle spielt, immer. Und überhaupt Töne, Geräusche, die zu Musik werden oder zu Kompositionen werden. Insofern ist Lyrik eigentlich das Thema für euch, oder? Seht ihr das anders?
Insofern ist es ein Thema, das formal dem entgegenkommt. Na klar, weil Lyrik unter Umständen ja auch Rhythmus bedeuten kann und immer mit Musik verwandt ist. Es führt uns natürlich inhaltlich an ganz andere Enden, als wir erwartet haben. Wir waren zum Teil auch überrascht von unserem Blick dann auf das, was Lyrik ist, der sich auch sehr verändert hat dabei. Natürlich hatte jeder seine alten Schätze, wie jetzt bei Oleg und Cornelius der Lermontov. Oder
ja, erzähl doch mal von deinen Schätzen, Martin.
Ja, bei mir war es ein Hölderlin, der ist aber letztlich rausgeflogen, weil den versteht keiner, wenn man ihn so spricht. Also Hölderlin ist so eine Sache, ich finde das großartig, aber es ist ja nicht nur ganz schwer für Menschen, die nicht unbedingt deutsche Muttersprachler sind, es ist für die anderen genauso schwer, weil es einfach tatsächlich eine fremde, vergangene Sprache ist, weil Hölderlin was konstruiert aus seinen Kenntnissen des Altgriechischen und eine eigene Grammatik bildet. Es ist halt wie eine Musik hören, die eine andere Tonalität hat. Ich kann irgendwann vielleicht auch eine Schönheit in einer modernen Zwölftonmusik finden, die sich mir, wenn ich immer nur Peter Alexander gehört habe, erstmal nicht erschließt. Ja? es hat an der Stelle natürlich auch was, ich will nicht sagen, was Elitäres, aber es hat so ein Acquired Taste natürlich an der Stelle. Das heißt, so ganz ohne Vorarbeit geht es gar nicht. Das ist auch wieder das Tolle an der Lyrik und das ist auch wieder das, wo auch wieder dieser andere Aspekt, den ihr eben besprochen habt, reinkommt. Es hat auch was irrsinnig Individualistisches, sich damit zu befassen natürlich. Setze ich mich hin und arbeite das, das ist wie so ein Hobby. Gedichte lesen oder Gedichte schreiben ist ja wirklich wie so ein Hobby. Und dann gibt es aber natürlich auch die Lyrik, die sich eignet, über das Individuelle hinaus zu gehen. Und die ist aber tatsächlich, und das ist immer das Fatale, eben immer in der Gefahr, auch missbraucht zu werden natürlich.
Also, was meinst du mit Hobby?
Weil ich meine zum Beispiel, wenn...
Also du meinst, dass alle das...
Nein, ich meine, wie wunderschön das ist, wenn jemand wirklich Lust hat, zu Hause zu sitzen und sich mit Hölderlin oder mit anderen Dichtern zu befassen, dann ist das natürlich erstmal was extrem Persönliches. Ich kann aber nicht erwarten, dass das jeder teilt. Das ist ja ähnlich, wenn ich einen besonderen Käse mag, den mag vielleicht auch nicht jeder.
Ja, andererseits aber jetzt bei eurem Abend, ihr habt ja jetzt viel zum Beispiel Wondraschek benutzt. Die Gedichte von Wondraschek, sie sind ja zum Beispiel, also hören wir vielleicht mal ganz kurz rein hier in eins.
Willst du anfangen?
Nein. Mach du gern.
Okay. Wir waren ruhig, hockten in den alten Autos, drehten am Radio und suchten die Straße nach Süden.
Einige schrieben uns Postkarten aus der Einsamkeit, um uns zu endgültigen Entschlüssen aufzufordern.
Einige saßen auf dem Berg, um die Sonne auch nachts zu sehen.
Einige verliebten sich, wo doch feststeht, dass ein Leben keine Privatsache darstellt.
Einige träumten von einem Erwachen, das radikaler sein sollte als jede Revolution.
Einige saßen da wie tote Filmstars und warteten auf den richtigen Augenblick, um zu leben.
Einige starben, ohne für ihre Sache gestorben zu sein.
Wir waren ruhig, hockten in den alten Autos, drehten am Radio und suchten die Straße nach Süden.
Ich glaube, dass wir auch mit dem Theater in der Ruhr oder überhaupt, dass wir konzeptionell uns zum Ziel gesetzt haben, dass die Hälfte der Gedichte, die an diesem Abend auftaucht, sozusagen für die SchülerInnen, sozusagen, wenn die in die Vorstellung gehen, schon präsent sind. Das ist natürlich total spannend, wenn man weiß, so, okay, du gehst auf die Bühne, du erzählst ein Gedicht und das haben sie aber in der Schule schon selber besprochen. Das hat natürlich auch wieder diesen kollektiven Wiedererkennungswert, über den wir vorher gesprochen haben. Und Wondraschek war zum Beispiel auch eins der Gedichte, die in dieser Schullektüre drin waren. Und diese Schullektüre, die hatte, glaube ich, diese Überschrift unterwegs sein. Das heißt, das Thema war dieses, ja, sich auf den Weg machen. Und als wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben, natürlich war das Thema unterwegs, ist aber auch natürlich, was ist das Zuhause? Das ist natürlich total toll, wenn man hört, dass die Schüler da sitzen und sagen, oh krass, das kenne ich auch. Und manchmal haben sie auch so mitgesprochen, ne, weil sie schon wussten, was kommt, weil die diese Gedichte auswendig lernen mussten oder sich damit so viel beschäftigt hatten, dass es für sie plötzlich so, oh krass, die machen ja genau dasselbe, was wir in der Schule machen.
Und wir haben die Sterne da reingefunden, also der Bandtext.
Mit Nora und mit Martin und wir haben sehr viel deutschen Pop gehört, einfach weil wir uns mit Thema Lyrik beschäftigt haben und natürlich ist Popkultur, das gesprochene Wort, natürlich auch ein großer Teil der Lyrik und wir hatten sehr viele Lieder von früher wieder hochgeholt und natürlich waren die Sterne mit dabei und dann kamen wir auf dieses Du musst gar nichts, ist ja ein neues Lied, aber trotzdem die Sterne, so kannten wir noch sozusagen aus den Anfang der 2000er und so hat der Text auf die Bühne gefunden, weil wir haben uns angehört und dachten, das ist ja total toll, diesen Text auch einfach mal als Text zu sprechen und sich die Musik erstmal so vorzustellen und das Ganze, also so die Lyrik aus dem Pop-Kontext auf die Bühne zu transportieren und diese Befreiung und diese Anarchie und dieses irgendwie, dieses Wiederholende, du musst gar nichts, hat natürlich auch eine total performative und theatrale Kraft, so den Kopf leer macht, Luft für Neues lässt. Und damit haben wir ja auch sehr stark gearbeitet, dass wir geguckt haben, natürlich, welche Texte nehmen wir, aber welche Texte haben auch welche performative oder theatrale Qualität. Also wie konnten wir sozusagen zu diesen jeweiligen Texten passende Situationen oder wie können wir sozusagen ihre Kraft, die so da drin steckt, wie können wir das auf die Bühne übertragen? Über Bild, aber auch stark über so eine Musikalität sich transportieren. Wie können diese Gedichte auf der Bühne erscheinen? Als was erscheinen sie auf der Bühne und als was gehen sie wieder?
Die Auswahl der Gedichte hatte ja auch etwas zu tun natürlich mit der Art, wie verschiedene Gedichte miteinander kommunizieren. Denn es ist ja nicht nur ein reiner Lesungsabend, sondern es ist ja auch eine Weise dann doch wieder ein Theater. Zum Wondraschek wollte ich noch was sagen. Der Wondraschek war ja sicherlich damals jemand, der eher so eine Art Gebrauchsliteratur produzieren wollte auch. Also eine sehr direkte Fassung eines Gefühls, das er teilte oder glaubte zu teilen mit vielen anderen, in so eine lyrische Form, was halt, wie ich jetzt feststelle, wo mein 12-jähriger Sohn den Bader-Meinhof-Komplex liest, wahnsinnig viel zu tun hat mit dieser Zeit, mit dieser Katerstimmung nach diesem dann vielleicht im Nachhinein als naiv empfundenen politischen Aufbruch der späten 60er und diesem Münden in die Gewalt, dieser Flucht ins Private. Alles das versucht er zu fassen und zu formulieren. Und man denkt, es ist extrem zeitbezogen und insofern würde es an Aktualität verlieren. Und man liest es dann 30 Jahre, 40 Jahre später und hat es gar nicht. Hat es auf eine Weise überhaupt nicht. Die Gefühle sind die gleichen, auch die Katerstimmungen sind die gleichen, witzigerweise. Und das finde ich so faszinierend, weil es, glaube ich, gar nicht diesen Ewigkeitsanspruch hatte, als es geschrieben wurde, weil es gar nicht gemeint war, später als Klassiker.
Das ist gerade bei Wondraschek so phänomenal, dass es schafft, eine Zeitstimmung sozusagen zu kondensieren, in sich zu speichern auf eine Art, ne? Nur durch eine Kombination von Worten. Das ist wirklich sehr toll bei dem Wondraschek.
Ja, aber es hatte natürlich eben dann auch damit zu tun, wie es wieder mit dem nächsten Gedicht kommuniziert, also von Nora Bostrom, die ja eine ganz andere Generation ist, eigentlich seine Tochter sein müsste oder sowas. Und trotzdem eigentlich, dass du das erzählen kannst, wie so eine Paarbeziehung.
Macht das was aus?
Fragst du?
Dass draußen alles hypothetisch bleibt. Du lässt die Scheibenwischer vor uns zucken, doch keiner
von uns wagt den anderen anzusehen.
Das Zeitgefühl verschwimmt
in Kilometern und
während eine monotone Stimme
ein Wetter ansagt,
das uns nicht betrifft,
fragst du,
ob man wohl menschlich
bleibt.
Ob man wohl menschlich bleibt.
Ob man wohl menschlich bleibt.
So mitten auf der Fahrbahn.
Außerhalb von allem.
Die Gedichte sind einerseits immer einzeln zu hören und andererseits sprechen sie miteinander. Oder so soll es zumindest an dem Abend im besten Fall funktionieren, wenn es läuft.
Ja. Was sind denn eure Gedichte, Lieblingsgedichte? Habt ihr jeweils ein Lieblingsgedicht an diesem Abend? Jetzt mal das Segelgedicht ausgenommen, weil das ist, ja, hat eine Sonderstellung, finde ich.
Also ich muss sagen, dazu gibt es so eine Geschichte auch. Also ich habe mal als junger Mensch bei so Theatertreffen der jungen Autoren, ich habe da sozusagen bei so einem Workshop mitgemacht und da gab es halt so junge Autoren und Autorinnen, die so Gedichtbände rausgebracht haben und die waren im Alter zwischen 12 und 17, glaube ich. Und ich habe so ganz viele von denen auch damals kennengelernt und ich habe so zwei Gedichtbände, das ist aus dem Jahr 1999. Was ich an diesen Texten sehr mochte, die waren ja Texte von Menschen, die teilweise 12, 13, 14, 15, 16, 17 Jahre alt waren. So. Und diese Bücher haben mich halt irgendwie auch so ein bisschen begleitet, insofern, dass ich das immer wieder total faszinierend fand, wie man schon in den jungen Jahren, was für eine abgefahrene Perspektivwechsel und was für eine geniale teilweise Texte da drin enthalten waren. Und ich mag, glaube ich, einfach auch diesen Text sehr gerne, dieses Sonntagsgedicht von Katharina Bauer, weil der so, das ist ein kurzes Gedicht und das schafft aber auch so eine Zeit steht still, es ist Sonntag, draußen regnet es passiert nichts, der Hund läuft vorbei und man trinkt einfach einen schwarzen Kaffee und es ist irgendwie sofort klar, in was für eine Situation man ist. Und schön finde ich auch einfach, dass die Katharina Bauer danach ja auch irgendwie jetzt auch als erwachsener Mensch auch irgendwie, die ist ja so alt wie ich, jetzt quasi auch weiter noch Gedichte schreibt, die ist auch Professorin und dann haben wir telefoniert und habe ich ihr erzählt, dass wir quasi diese Gedichte von ihr gerne verwenden würden, so als sie 16 war und dann hat sie sich auch total darüber gefreut und hat gesagt, das ist ja witzig, also so, ich mag gerne auch einfach so die Geschichte dahinter, ich mag aber auch gerne, dass die jungen Menschen sich auch Gedichte anhören von welchen, die genauso alt waren wie sie, als sie es geschrieben haben, so. Also, dass man merkt, das Gedichte schreiben ist ja auch so total die Zeit, wo man anfängt so mit weiß nicht, 12, 13, 14 sich für Literatur zu interessieren, dann fängt man selber an zu schreiben. Und das ist irgendwie auch so, dass man sagt so, nee, das macht doch einfach, probier das aus. deshalb haben wir ja auch am Ende des Stücks auch so eine Situation, wo wir quasi so Tagesskizzen machen, wo wir vom Publikum so Begriffe sammeln und daraus irgendwie selber auf der Bühne dann so kurze, ja, lyrische Texte, würde ich jetzt sagen, produzieren. Das soll ja auch einladen, sich irgendwie überhaupt wieder sich für Lyrik zu interessieren oder Lyrik nochmal als etwas, ja, etwas Lebendiges irgendwie zu begreifen.
Ja, das hast du schön gesagt, Oleg. Mein Sohn war auch tatsächlich angetan, obwohl er da noch Gedichte gar nicht in der Schule gehabt hatte. Wie ist eigentlich sonst die Reaktion der Schüler?
Es ist, wenn es funktioniert, an diesem Abend, diese Schreibwerkstatt, die da am Ende stattfindet, dann kommen da manchmal Dinge raus, die an dem Abend tatsächlich mein Lieblingsgedicht sind. Was soll ich von Hermann Hesse erzählen oder John Donne oder sowas? Das liebe ich sehr, aber das kommt da nicht vor. Warum soll man sich mit Lyrik befassen? Warum soll man das überhaupt wieder entdecken? Oder ist es überhaupt verschwunden gewesen? Es ist ja eine Art zu denken. Es ist ja eine Art, das Denken anders in Bewegung zu kriegen, weil man einfach in Assoziationsketten logische Schritte auslässt und dann woanders landet. Und dieses woanders landen hat ja immer die Chance, dass man auf einen Gedanken kommt, den man noch nicht hatte. Und dass man insofern dass man seine innere Karte auf diese Art und Weise um Gebiete erweitern kann, die bisher im Dunkeln lagen. Und das wäre schön, wenn Menschen das mehr tun könnten, weil sie einfach so eine Technik wieder entdecken. Und da sind gerade diese Alltagsgedichte komischerweise viel mehr eine Art, wie soll ich sagen, wie wenn ich in der Musik oder wenn ich in der Tanzperformance improvisiere, wenn ich das mit Sprache und Gedanken tue und komme ich auf Ergebnisse, die ich eben nicht intendiert habe.
Also das ist ja manchmal, wenn du in einem Museum bist und dann bleibst du vor einem Bild stehen, was vielleicht gemalt sein, wie es will, abstrakt oder konkret, aber manchmal plötzlich denkst du, es hat was mit einem total was zu tun. So, und dann bleibt man stehen und man fragt sich, warum ausgerechnet diese Farben, diese Form und diese Struktur, warum erzählt sie einem was? Und dann fängst du darüber an nachzudenken. Und das Nachdenken darüber, das ist der interessante Prozess. Und wenn ich Gedichte lese oder wenn man sich mit Lyrik beschäftigt, ist es natürlich auch immer ein Beschäftigen mit der eigenen, mit deiner lustvollen Art, eine Einladung zum Nachdenken, zum Empfinden zu erleben. Das finde ich irgendwie die Kraft letztendlich, die da drin steckt, zu sagen, so jedes Gedicht ist eine Einladung, eine Welt zu betreten und eine Einladung, sich mit dieser Welt so ein Stückchen mitzugehen. Eine Empfindung oder ein Zustand so auszudrücken, dass man sagt, wow, so habe ich das noch nie gehört, aber ich verstehe genau, was du meinst.
Ja, danke, Oleg. Das war ein schönes Schlusswort und ich kann alle nur dazu ermutigen, vom 9. bis 13. März zum FWT in Köln, Freies Werkstatttheater, zu kommen, um den Abend über Lyrik zu sehen. Der ist wirklich sehr schön, absolut für Schüler und auch Erwachsene geeignet. Sehr anregend. An diesem seltsamen Morgen, an dem sich jetzt gerade Martin fertig macht, um in den Karneval zu ziehen und ich Corona-bedingt zu Hause bleibe.
Gezwungenermaßen.
Ja, gezwungenermaßen, weil Martin auf eine Sitzung seines Sohnes geht. Aber ohnehin fühlt sich das ja jetzt mit Karneval ziemlich schräg an, weil eben gleichzeitig relativ in der Nähe Leute sich eben komplett vorbereiten, eben nicht in den Karneval, sondern in den Krieg zu ziehen. Und nichtsdestotrotz Lyrik oder Gedichte oder auch irgendwie sowas wie Kunst vielleicht doch irgendwas ist, was einen in so einer Zeit trösten kann, hoffen wir mal. Ich danke euch sehr für das Gespräch. Dies war ein Podcast der Kritik gestalten. Mit Oleg Zukow und Martin Klöpfer vom Kollektiv Subotnik. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.
Ja, tschüss.
Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss.
Kommt mal vorbei.